Labergebäck. Da haben wir uns aber für sehr gegensätzliche Varianten entschieden. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck. Wie immer mit dabei, ich, Johann Lehners, Musiker und
Philipp Lehners, Schauspieler.
Und es gibt wieder eine Standardfolge, Themen dabei, die der andere nicht weiß. Ich bin überhaupt nicht mehr auf den Laufenden, ob ich jetzt anfange oder du.
Du.
Ich fange an, okay. Ich hab ein Thema dabei, weil mir das aktuell in der Häufung aufgefallen ist. Gerade gibt es lauter Exposed-Wellen darüber, dass über die nächsten Betrugsschienen, die aktuelle Influencer-Generation schiebt und die dann aufgedeckt wird durch andere Influencer und dann kommentieren andere Influencer darüber, wie auffliegt, wie ein anderer Influencer aufgedeckt hat, dass ein anderer Influencer einen Betrug gemacht hat.
Und du findest, da sollten wir jetzt drüber reden?
Ja, das kann auch. Da wir ja nicht Influencer sind.
Finden dich, sollten wir über Influencer reden, die andere Influencer, damit die anderen Influencer sagen, dass die Influencer aber.
Genau, ich würd gerne über dieses Phänomen sprechen, weil.
Warum?
Weil ich gerne ein bisschen darüber reden will, was Influencertum aktuell ist oder geworden ist oder vielleicht immer schon war.
Weißt du? Naja, also ich bin jetzt natürlich für alle unsere Hörer völlig überraschend kein Experte im Bereich der Influencer.
Was?
du natürlich kriegt man am Rande die ganze Zeit irgendwie schon was mit, ne? Also ich bin erstaunlicherweise in der Bubble von diesen, ne, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass die Linke jetzt beschlossen hat, man müsste genau so in den demagogischen Bürgerkrieg ziehen wie die Rechte, und die Schlacht um das Internet hat begonnen. Für mich sinnlos, aber ehrenhaft. Und deswegen gibt's ja jetzt dann auch so linke Battle-Influencer, ne? Hast du bestimmt schon auch ein paar Mal irgendwas in deinen Algorithmus-Vorschlaglisten gehabt?
Voll.
Dedara und irgendwie so ein anderer Typ, habe ich vergessen, wie der
ja,
heißt.
Ja, aber vor allem Dedara ist Eintracht,
genau, der für Eintracht Frankfurt unterwegs ist und auf AfD-Parteitagen rumläuft und bei rechten Demos und so. Und dann gibt's dann die betteln sich aber auch immer mit den rechten Influencern. Und dann siehst du halt immer, wie sie sich, also die sind dann auch tatsächlich, dann sind die auf den Veranstaltungen und filmen sich halt die ganze Zeit gegenseitig und so. Und interviewen sich dann auch immer gegenseitig und so, weißt du?
Ja.
Weil die rechten Influencer sind auf diesen Demos und die linken Influencer sind auch auf diesen Demos. Und während man das so sieht, denkt man sich halt, ja, fucking Soap Opera, Alter.
Genau.
Funktioniert halt alles auf der Ebene des wie hat man das früher gesagt? Wie heißen die Sendungen denn? So Dschungelcamp und Big Brother und so.
Reality TV hieß das mal.
Genau. Und auf der Ebene von Drama funktioniert das. So. Die beiden haben in der Küche gestritten. Sehen Sie in der nächsten Folge, wie es weitergeht.
Mhm. Ja, ich habe diese ganze Ebene.
Ich meine, so funktioniert ja auch Trump. Mhm. So, aber ja klar, nee, das. Ich habe immer mehr das Gefühl, diese. Also ich habe das Gefühl, wenn ich diese Ränder mir davon anguck, das ersetzt im Prinzip diese Reality-TV-Formate, mit denen man seine sinnlos langweiligen Nachmittage nach der Schule verbracht hat. In den 90er Jahren, wenn das Fernsehen eingeschaltet hast, und dann hat's Arabella Kiesbauer, und dann irgendwann hattest du Big Brother und die scheiß Gerichtssendung. Du erinnerst dich an dieses Fernsehen?
Ja, total, klar, war ja dabei.
ja, genau.
Quasi das, was in Deutschland kam, nachdem Jerry Springer in den USA war.
Ja, genau. Und als es dann umschwenkte, nachdem Big Brother, das war, glaube ich, das Erste, ne?
Das war das erste erfolgreich auf jeden Fall, ja.
Genau, und das ist ja gar nicht amerikanisch, sondern das ist ja eine holländische Erfindung. Ne? Mhm. Das ist ja der Bruder von Linda de Mol gewesen. Das war ja zuerst, ist das in Holland gelaufen, und dann hat er das rübergebracht. Und danach ging ja diese ganze, weil das in Amerika ja auch lief wie Bolle, ne? Dann liefen diese ganzen Formate auf MTV zuerst, da kann ich mich dran erinnern, die amerikanischen Reality-Formate.
Mhm. Ja, das als auch die diese Home Story von Ozzy Osbourne, die Osbournes.
Ja, die Osbournes und so, genau.
Und dann hat Bam Margera
und die Kardashians und so, und dann ging die ganze Scheiße durch die Decke irgendwie. Und da war ich dann im Ausland. Da hab ich dann wirklich, also von diesem Umswitch im deutschen Fernsehen habe ich dann nicht mehr so viel mitgekriegt Anfang der 2000er. Aber dieses Grundprinzip dieses kurzen Dramas, Donald Trump macht das ja auch die ganze Zeit. Donald Trump ist ja nichts anderes, so. Und für mich sind diese Influencer wie so eine Schmierenkomödie. Das ist ja, also.
Ich sehe da sogar tatsächlich eine gewisse Kontinuität. Ich habe halt darüber nachgedacht, dass wenn du so, es gibt ja ein paar Aufzeichnungen aus dem Mittelalter über also die nicht nur irgendwie Aufzeichnungen sind, die in den Klöstern geführt worden sind oder Sachen, die aufgeschrieben worden sind am Hofe, sondern es gibt ja so ein paar Aufzeichnungen aus dem normalen Alltag der Bürger und Bauern. Und was du merkst, ist, dass die über die Depeschenverbreitung und die Bänkelsänger auch schon die ganze Zeit Gossip von den Personen am Hof bekommen haben und sich gegenseitig erzählt. Und dass quasi das, was danach dann irgendwie zu sowas, was in der Bunte drin steht über die Royals heute, dass das eigentlich schon ewig lang am Start war. Dass man.
Ich würde sagen, so ultimativ menschlich, oder?
Ja. Du hast irgendwelche bekannten Figuren innerhalb deiner Gemeinschaft, die du eigentlich nicht kennst, aber du fängst an, über die Geschichten zu erzählen und dann fängst du an, diese Geschichten irgendwie weiter zu verfolgen und daraus irgendwie Erzählfiguren zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass die Influencer, genau wie du sagst, als eine Verlängerung von dem Reality-TV-Zeit, die Reality-TV-Zeit war schon der Punkt, wo wir sagen, wir machen das nicht mehr mit zwangsläufig mit Promis. Wir haben es erst noch mit Promis gemacht, so wie bei Osbournes und Kardashians. Und dann haben wir angefangen, das zu machen wie bei Big Brother, wo es nicht Promi Big Brother war, Durchschnittsmenschen, die wir dann genauso anfangen interessant zu finden, weil wir deren Pseudo-Leben weiterverfolgen, und dann wurde das halt dann nochmal näher rangeholt, indem wir bei den Influencern die Behauptung haben, sie würden uns was von ihrem privaten Leben zeigen, und das verfolgen wir dann genau auf dieselbe Art und Weise. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Kontinuität von, das ist eigentlich eine Ebene, die bei Menschen die ganze Zeit dabei war, sobald zumindest Gesellschaft da war. Mhm. Einfach damit man irgendetwas als Geschichte empfinden kann, weil das eigene Leben einem nicht genug für eine Geschichte taugt oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Klar, natürlich. Darum geht's. Ich denke, darum geht's. So.
Man möchte, dass wenigstens irgendjemand stellvertretend für einen etwa ein Leben führt, was erzählbar ist oder erzählenswert. Und dann möchte man sich das auch angucken. Im Zweifel entweder als Sehnsuchtswelt, in die man dann auch irgendwie will, oder manchmal auch einfach als eine, wo man dann drüber lachen kann und sagen kann, ich hab's aber besser als die Person.
Klar. Genau.
Halt als Abgrenzungsebene.
Genau. Und gleichzeitig kann ich auch noch mit denen reden. Also es wird so getan, als würde ich permanent mit denen und hätte einen Einfluss auf ihre Handlung. Habe ich ja auch. Also, wissen wir ja. Geht ja bis zum Mord. Der in Frankreich hat sich ja dann umgebracht.
Ja, das gab es jetzt ja einige Male. Dadurch, dass das immer extremer wird, die Ausschläge der Reaktionen von den Nutzern und von den Zuschauern.
Ja klar, aber es ist nichts, wofür es keine Community und keine Bubble im Internet gibt. Und das ist der Punkt der Identitäten. Das ist der Punkt der einer der Punkte der Identitäten und Faschistisierung, die stattfindet. Also es ist zwei Sachen. Das eine ist eine Erwartung, die vorgeht, und das andere, weißt du, was ich meine? Also wenn die Umwelt, in der du dich befindest, von dir klar abgrenzbare Identitäten und Identitätszuschreibungen verlangt, dann hast du an dich als Mensch das Gefühl, die muss sie jetzt auch liefern.
Ja, und du müsstest
auch das soziale Umfeld von dir verlangt. Das heißt, was das Internet tut als digitaler Raum ist, es verlangt klare Entscheidungen, ein klares Schwarz und Weiß, eine klare 1 oder eine klare 0. ne, bist du jetzt, bist du jetzt schwul oder bist du jetzt dazwischen oder bist du jetzt hetero? Also du, wenn du bi bist, muss aber auch bi sein.
Ja.
Also dann kannst du jetzt nicht, weil das ist eine eigene Gruppe jetzt.
Genau, und wenn du jetzt nur sagst, ich möchte queer sein als Oberbegriff, dann möchte ich das aber auch bitte andocken an die Queer-Theorie und dann sagst du ja
dazu. Ganz genau. Und so. Genau. Genau, weil jetzt, also heute so und morgen so gibt's nicht. Ne?
Ja, also
das muss jetzt schon ganz klar dich mal positionieren, bitte.
Weil das ja auch sofort beinhaltet, zu welcher Gruppe du gehörst und damit auch, wenn ich jetzt diesen Influencer oder diese Influencerin gucke, dann bin ich ja auch identifiziert mit dieser Person.
Ja, das ist, genau. Dadurch,
also es gibt ja plötzlich auch immer dann, alle haben plötzlich Namen für ihre Gruppe gefunden. Von, ich gucke diese Person, also bin ich das. Und ja, damit genau. Vertrete ich auch diese genau. Werte ja, genau. Oder diese Inhalte.
Genau. Und da bin ich zu alt für, um dann zu versuchen oder einen Ehrgeiz zu entwickeln, Schritt zu halten bei den einzelnen Bubblen, die da existieren, die dann so groß sind, dass sie halt immer Auswirkungen nach außen haben.
Mhm.
Ne? Und dann läuft man halt die ganze Zeit mit blau gefärbten Haaren rum, weil man eigentlich die ganze Zeit versucht auszusehen wie ein Manga-Comic.
Mhm.
Ne? Also ja. Permanent eigentlich.
Quasi eine Figur zu verkörpern als wirklich eine Variante von sich selbst.
Genau.
Ja, genau, all diese Ebenen von Pseudosozialer.
Aber da gibt es völlig verschiedene Abstufungen dann auch davon nochmal.
Innerhalb also der Influencer-Masse.
Subgruppen innerhalb der Leute, die versuchen auszusehen wie ein Manga-Comic.
Ach so, ja klar. Nee, das sowieso. Da, es gibt ja die sich selbst ernst nehmende Cosplayer sehen und dann gibt's die ganzen verschiedensten Abstufungen von da bin ich real oder da bin ich pseudo und so, aber das hast du ja in jeder Subkultur.
Naja, aber wenn die gesamte Gesellschaft nur noch aus Subkulturen besteht, stellt sich der Begriff der Subkultur schon an für sich in Frage.
Absolut, absolut. Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Insgesamt auch in der freien Kunstszene, inwieweit kannst du überhaupt sagen, ich mache noch subkulturelle Kunst, wenn es gar keinen Mainstream mehr gibt?
Ja, vielleicht liegt da ja natürlich auch die gesamtgesellschaftliche Problemstellungsfrage, ne? Also in der Industrialisierung oder so, auch in den Kulturbegriffen des 20. Jahrhunderts, auch in den Kulturbegriffen von der Renaissance oder so, ja? Eigentlich ab der Renaissance wahrscheinlich. Und das, da ist ja auch der Gedanke, warum Kapitalismus Demokratie befördert. Shakespeare sucht nach einer möglichst großen Massenwirksamkeit. Also wie finde ich etwas, was in der Gesellschaft möglichst starke Breitenwirkung hat? Faktisch ein wie erreiche ich möglichst viele Leute?
Mhm. Hm?
Weil ich auch Geld verdienen muss damit. Deswegen meine ich der kapitalistische. Im Prinzip haben wir das aufgelöst zu, ich versuche eigentlich nur noch meine Gruppe anzusprechen, ne? Weil der Kapitalismus festgestellt hat, dass das erhöht den Drang innerhalb, also vor allem über die Daten und die Klickzahlen, das erhöht, die Bereitschaft der Leute innerhalb ihrer Identitätsbubble noch mehr Daten freizugeben.
Weil die Zugehörigkeit sie in ihren Halt gibt.
Ja. Genau, ja, weil die Stammeszugehörigkeit sie in dem Fall zu besserem Kapitalismusviech macht, als wenn ich auf eine möglichst große Breitenwirkung ziele.
Mhm. Ja, voll. Das war ja früher, war das ja immer der Gedanke, man müsse um zum Beispiel. Ne, das
Volkswagen-Käfer.
Ja, genau. Ja. Oder das Aldi-Prinzip, du musst eine möglichst breite Nutzerschicht ansprechen, um in eine gewisse Größe erreichen zu können an Verbreitung. Und das ist ja inzwischen überhaupt nicht mehr der Fall. Worum eher gerade gekämpft wird, ist die eigene Bubble möglichst groß und wichtig zu machen.
Ja, man könnte das Beispiel Taylor Swift nehmen. Die nach allen messbaren Zahlen deutlich erfolgreicher war als alle Musiker vor ihr.
Mhm.
Ne?
Aber es gibt eine ganze Hälfte der Gesellschaft, die sie
gar nicht kennt. Es gibt sogar auch Leute, die wirklich nicht kennen.
Ja. Und das als erfolgreichste Künstlerin aktuell, ja.
Genau.
Ja, das sagt sehr viel aus über das, was passiert ist. Ja, und ich glaube, das ist der nächste, das ist der zweite Punkt, über den ich sprechen wollte, nämlich die kapitalistische Einbindung der Influencer. Letztlich ist der Punkt, das zu vermarkten, der nächste Siegeszugschritt im kapitalistischen Sinne gewesen. Zu realisieren, es ist viel zu anstrengend, auf den sich wandelnden Mainstream und auf den Zeitgeist zu reagieren. Ich kann den eigentlich selber konstruieren.
Ja gut, das ist, glaube ich, auch schon immer so.
Ja, aber es klappt jetzt halt sehr viel besser mit den Mitteln, weißt du? Durch die parasoziale Bindung an Influencer sind die Leute ja auf einer...
Bin ich mir nicht so sicher, frag mal Apple. Also...
Ja, aber das ist doch das auch zum Beispiel der Punkt. Apple macht jetzt gibt jetzt den größten
Teil ihres Marketing. Oder frag mal Mark Zuckerberg.
Ja, aber ich bleib mal bei Apple. Apple gibt aktuell den größten Teil ihres Marketingbudgets dafür aus, Influencer dafür zu bezahlen, für sie Werbung zu machen innerhalb ihrer Gruppen.
Ja, aber auch reichlich spät, ne?
Ja, ja, klar, die sind zu spät aufgesprungen, aber die haben schon erkannt, dass das jetzt der eigentliche Weg ist aktuell. Dass das auch mehr bringt als die traditionellen, wir sind unsere eigene markenbezogene Subkulturebene. In den Momenten, wo diese Subkultur zerfällt, weil du nicht mehr innovativ genug bist und nicht mehr genug positive Markenkraft in die breiten Gesellschaft hast, kannst du ja immer noch innerhalb der Apple Influencer Bubble die Leute binden. Am Ende des Tages ist das quasi die treuere Kundschaft, weil die alle emotional abhängig sind davon, von ihrer Identifikation mit dem Produkt und den Influencern. Mhm. Quasi holst du dir eine ganze Gruppe von Leuten ran, die du süchtig machst nach deinem Produkt, was eigentlich keine Suchtstoffe beinhaltet, wenn man es richtig böse meinen will. Die, weißt du, deren ganze Identität geknüpft daran ist, dass sie immer die neuen Produkte von dieser Firma haben. Weil der Influencer, dem ich folge, das ja auch hat und auch vertritt. Und dann fühle ich mich dem zugehörig. Es ist quasi ähnlich wie bei den modernen Videospielen im Smartphone- und Online-Bereich. Wir haben erkannt, wie man Leute emotional abhängig daran koppeln kann. Ja, dann machen wir das doch. Können wir doch mehr Geld mit verdienen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ja, sicher. Klar.
Und das ist auch der Punkt, warum jetzt alle sind jetzt schockiert über diese großen Enthüllungen von dem nächsten Betrugsscam und
schockiert?
Innerhalb der Online-Bubbles sind alle dann irgendwie schockiert von das und das. Obwohl jetzt auch nicht mehr, weil über die letzten 2 Jahre so viel rauskam, dass alle sagen, ja, war doch klar. Aber ich dachte mir auch so, das ist doch auch nur eine Verlängerung von allem, was wir wissen über die Geschichte der Menschheit, was das Ausnutzen von solchen Bindungen angeht. Also der Kapitalismus fängt immer sofort an, alles auszunutzen.
Aber da haben wir ja schon mal gesagt, das ist ja alles eine einzige. Da sind wir ja über das Thema haben wir wirklich viel geredet, dass es eine Degeneration von Gesellschaft und Zivilisation darstellt. So. Wir entdecken jetzt im Internet all das nochmal, was wir während der Renaissance, dem Dreißigjährigen Krieg, der Reformation, der Gegenreformation, der Industrialisierung mit 2 Weltkriegen, der Demokratisierung mit den großen napoleonischen Kriegen und dem Wiener Frieden und dem amerikanischen Bürgerkrieg, all das, während wir all das entdeckt haben, was dann dazu geführt hat, dass wir Presserechte eingeführt haben, dass wir das Briefgeheimnis eingeführt haben, dass wir Administrationen und Korruptionsüberwachungen eingestellt haben auf neuralgischen Posten. All das, was wir über 300 Jahre gelernt haben, haben wir fürs Internet wieder verlernt.
Das müssen wir
und wir fangen jetzt von vorne an, diese ganze Scheiße wieder von vorne zu lernen. Und stehen immer davor und stellen blauäugig fest, wie, wenn das kein Kapitalverbrechen ist, E-Mails zu hacken, dann hacken alle E-Mails? Das kann nicht sein.
Wie wäre es, wenn wir das Postgesetz auch darauf anwenden? Ja.
Moment. Wenn diese Influencer gar nicht von größeren Verlagen überwacht werden und innerhalb eines Rechtssystems stehen, sind die korrupt? Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ja eine völlig neue Entdeckung. Das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Ja, weil das, als wenn Kinder sich das erste Mal auf dem Herd die Hand verbrennen. Was will man denn dazu sagen?
Ja.
Außer vielleicht hätten wir das bauen sollen und nicht die Kolonie.
Ja, vielleicht hätte es überhaupt irgendeinen Staat bauen sollen. Weißt du? Das ist ja der als das an den Unis entstanden ist in den USA, war ja schon das große Problem, dass es über diese Ebene kein zentrales Bildungsministerium gibt in den USA, das dann darüber wachen kann, wie so eine Technologie in die Gesellschaft eingeführt wird. Die konnten die Unis einfach machen. Weil die ja auch die Server betrieben haben. Die konnten dann einfach sagen, wir bauen jetzt hier eine neue Infrastruktur auf und wir nennen sie World Wide Web und jetzt können da mal alle dran mit einem Privatcomputer übers Telefon. Da gab es ja keine Überwachungsbehörde. Weißt du? Wenn das wenigstens die USA gewesen wäre, aber es war ja nicht mal die USA.
Wie das entstanden ist, ist irrelevant dafür, wie es sich entwickelt hat. Und das ist ja jetzt ähnlich mit der KI so. Die Amerikaner haben in einer sich langsam der postindustriellen Zeitalter zuwendenden Gesellschaft, die in den 90er Jahren schon wir haben in den 90er Jahren darüber geredet, dass die Rente nicht mehr sicher ist, dass wir in eine überaltete Gesellschaft reinrennen werden. Das wussten wir alles schon. Wir haben das alles schon gewusst. Und die Frage, wie wir wirtschaftlich im Sinne des Kapitalismus weiter wachsen sollten, war unbeantwortet.
Ja.
Weil der Binnenmarkt im Prinzip befriedet war. So, deswegen haben wir auch die Nummer mit der EU gemacht, weil irgendwohin musste man ja wachsen. Wir brauchten Wachstumsmärkte, nachdem der Warschauer Pakt zusammengebrochen war. Wir hatten alle Dollarzeichen in den Augen und haben sich gedacht, hier liegt das neue goldene Jahrzehnt. Die neuen goldenen Jahrhunderte liegen vor uns, das ist ja alles kapitalistisch noch unerschlossen und so. Und weil wir so verzweifelt auf der Suche, deswegen, die neuen Märkte sind damals ja auch alle ungefähr gefühlte alle 2 Minuten sind die geplatzt und noch eine Blase geplatzt und so Ende der 90er, ne? Hm. Und Anfang der 2000er. Und dann hat man die Scheiße einfach wild wachsen lassen, so lange, bis man immer, und ich kann mich erinnern, dass wir damals darüber diskutiert haben. Unserem Freund, der jetzt an der Hochschule ist.
Ja.
Damals schon, dass das im Moment unreglementiert ist und dass es irgendwann reglementiert werden muss, weil es...
Auch krass, dass das schon 30 Jahre her ist, ne?
Da haben wir damals drüber diskutiert, es muss reglementiert werden, weil es zersetzt als anarchisches Element die Gesellschaft, an der es dranhängt. Und das haben wir Ende der 90er, Anfang der 2000er, haben wir uns die Köpfe darüber heiß diskutiert. Und
damals wurde schon diskutiert, was diese magische Hand des Marktes denn sein soll, die das von selber reguliert.
Genau.
Und alle gesagt haben, das stimmt doch einfach nicht. Wir haben doch jetzt schon zig Beispiele, dass das nicht stimmt.
Genau, richtig, richtig. Und das waren damals war das ja wirklich wilder Westen.
Ja.
Es gab überall die Streaming, also alles war illegal, alles war halblegal. Copyright war völlig ungeklärt, wenn du wusstest, wo das war, wie ist Darknet heute?
Ja.
Im Prinzip. Ne?
Ja,
voll. Das Internet der Ende der 90er, Anfang der 2000er war wie das Darknet heute. So.
Ja, ja. Sachen, also das, was man damals für Seiten hatte und was da für Videos liefen.
Verrückt. Ja, genau. Also im Verhältnis dazu ist es jetzt schon wieder zivilisiert, ne? Was Quatsch ist, weil es ist natürlich gar nicht zivilisiert. Aber, ne?
Nee, aber es gibt eine.
Im Verhältnis zu damals, also. Ja.
Es gibt dann doch eine Mainstreamisierung durch die Plattformen, die von den meisten Leuten besucht werden. Und dadurch hast du halt ein Darknet, was man nicht so leicht findet.
Im Prinzip, ne?
Ja. Ja. Damals war das einfach noch eine viel zu kleine Gruppe von Leuten, die da aktiv drin waren.
Genau.
Dadurch war das alles noch groß da, ja. Ja, ist aber das, letztlich hat sich daran ja auch wirklich nie wirklich was getan. Die Reglementierungen hinken ja immer noch hinter dem hinterher, was man damals diskutiert hat. Ne? Es ist ja immer noch nicht das reguliert, was man damals schon gesagt hat, das reguliert hätte werden müssen. Das ist das, was mir jetzt gerade so, als du darüber redest, so ein bisschen schockiert.
Nichts davon.
Es ist immer noch nicht passiert. Ne?
Gar nichts davon.
Selbst die
Copyright-Sachen, ja.
Wir haben die Wachstumsmärkte nicht eingeschränkt. Wir haben nichts an dem Shareholder-Value-Problem gelöst, was zu dauerhaft immer zu Kollabierungen von Firmen führt.
Keine von den wirklich dringend zu klärenden Rechtsfragen von was ist öffentlich, was ist privat, was ist eine öffentliche Beleidigung, was ist eine private Behauptung, was ist überhaupt nichts von der Scheiße ist geklärt worden, wo wir damals über nichts anderes diskutiert haben.
Naja, das stimmt. Also schon als dann mein Studium anfing 2003, haben wir über die Problematiken von den Internetstrukturen geredet und der Möglichkeit, diese zu regulieren. Damals gab es schon Debatten über die Möglichkeit einer öffentlichen E-Mail-Funktion und so, wie man das dann alles rechtssicher machen kann. Und nichts davon hat funktioniert und ist passiert.
Und das ist tödlich für eine Demokratie. Das ist tödlich, ist wirklich, es ist tödlich für eine Demokratie, mehr als für eine Autokratie oder eine Monarchie oder so, weil der Posten, den du einnimmst innerhalb eines demokratischen Systems, maximal unabhängig funktioniert von der Privatperson.
Mhm.
Ja, ich kann Herrn Merz persönlich scheiße finden, aber das ändert nichts daran, dass er der Bundeskanzler ist.
Ja, klar.
Ja?
Ja.
Und selbst wenn ich den charakterlich persönlich für einen Schwachmaten halte, kann der deswegen trotzdem ein pflichtbewusster Bundeskanzler sein. Oder anders, der ist privat vielleicht ganz nett, aber er ist echt ein Kack-Bundeskanzler.
Ja, genau.
Ne?
Das kann beides sein.
Und das ist wichtig. Das ist wichtig in einer Demokratie.
Ja, auch das wird natürlich aufgelöst durch die Pseudopersönlichkeit innerhalb der...
Weil die Position muss von jemand anderem ausgefüllt werden können als Herr Merz. Oder von jemand anderem als Herr Trump. Wenn Herr Trumps persönliches Verhalten das Amt beschädigt, das Amt sich mit dem persönlichen Verhalten von Herrn Trump beschäftigt, ist das Präsidentenamt beschädigt. Nicht nur Herr Trump.
Hm.
Du verstehst, was ich meine?
Nee, absolut, absolut. Und das ist ein Verständnis, das die Leute gar nicht mehr haben.
In einer Demokratie essentiell, dass Private und Persönliche getrennt wird von den Positionen in einer Demokratie. Weil das ist kein monarchischer Posten. Der muss auch noch von anderen Leuten besetzt werden können. Der Posten ist wichtiger als du. Du verschwindest hinter dem Posten.
Du hast dahinter zu verschwinden, ja.
Genau. Deswegen ist es eigentlich irrelevant, ob Bill Clinton sich in seinem Büro hat einen blasen lassen von seiner Praktikantin.
Ja, bezogen auf das Präsidentenamt muss es egal sein. Das kann nur die Privatperson Bill Clinton beschädigen.
Genau.
Ja. Und deswegen redet man dann ja immer darüber, wenn so etwas passiert, also hat man damals noch darüber geredet, ist er denn fähig, dieses Amt zu bekleiden?
Ja, richtig. Und das, was er, also wo
stimmt,
ich
das ist heute gar nicht mehr die Debatte. Das ist spannend.
Das ist heute gar keine Debatte mehr. Das
stimmt. Wie lange ist es her, dass man gesagt hat, ist Trump fähig, dieses Präsidentenamt zu bekleiden? Das war während seiner ersten Amtszeit, so im ersten Jahr noch. Danach hat sich das Narrativ so weit gewandelt.
Du kannst das auch an Orban sehen oder an Putin, wo dann halt die Person deutlich wichtiger wird als das Amt. Man vergisst fast, welches Amt es eigentlich bekleidet.
Stimmt. Nee, das Krasse ist, die haben dadurch ja eigentlich schon das autoritäre Narrativ umgesetzt.
Richtig,
das fällt mir gerade so auf, weil in dem Moment, wo die Leute sagen, jetzt ist Trump an der Macht, mal gucken, wer danach kommt, haben die ja schon das autoritäre Narrativ übernommen. Die haben ja dann nicht gesagt, wer besetzt dann das Präsidentenamt und was ist die nächste Regierung, sondern ja, das stimmt. Das hat sich schon in der ersten Amtszeit Trump gewandelt hinzu, dass man dann übergeredet hat, wer als nächstes da an der Macht ist. Das ist ja eine völlig falsche Perspektive, ist eigentlich im demokratischen Sinne.
Komplett falsch. Fatal falsch. Wirklich fatal falsch.
Ja, krass. Ja, stimmt. Und das ist eine Sache, die hat sich auch bei uns hereingezogen in die Debatte über die deutsche Politik. Weil natürlich ganz viele dann, ne, weil das so mit der Person der Politiker vermischt ist, die ganze Zeit glauben, da kommen Menschen in Machtpositionen und nicht, da bekleiden die ein repräsentatives Amt. Das ist, ja, stimmt, das ist ein riesen Problem, dass das Narrativ sich dahin verschoben hat, auch bei uns.
Genau. Und und deswegen, das betrifft für mich in einer Demokratie eben nicht nur Politiker, sondern eigentlich auch Journalisten.
Ja, nicht, und sogar muss ich sagen,
in deiner Funktion als Journalist ist mir dein Privatleben erstmal egal. Du hast eine Aufgabe in dieser Demokratie.
Mhm.
Ne? Und wir lassen dir ja auch die übelsten Zecken sein, ob der Wichtigkeit ihrer Aufgabe. Also deswegen Politiker, vor allem Politiker, die ein Amt haben, aber eigentlich generell, und Journalisten, haben auf sozialen Medien nichts verloren.
Hm.
Gar nichts. Also überhaupt nichts. Wenn sie da sind, dann dürften sie eigentlich nur qua Amt kommentieren.
Ja, genau. Dann, wenn die dann plötzlich Anfragen kommen mit, sie haben doch auf dem und dem.
Weil ich beschäftige mich, interessiert Markus Söder privat wirklich gar nicht. Sollte es mich auch nicht.
Hm.
Markus Söder ist deswegen spannend, weil er auf der Position des Ministerpräsidenten von Bayern sitzt.
Ich glaube, das ist somit die tiefste Änderung, die die sozialen Medien und die Art, wie Personen im Internet repräsentiert werden, auch öffentliche Personen, geändert haben in der Wahrnehmung. Weil alle glauben, eine Person in der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit halt jetzt einschließt, dass man sich in sozialen Medien auch repräsentiert, wäre halt als öffentliche Person gleichzeitig auch sie selbst. Das wäre Teil der öffentlichen Person. Und das kann nicht funktionieren. Oder es kann nur zu einer dysfunktionalen gesellschaftlichen Struktur führen. Weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein funktionierender Influencer, dann kannst du aber dein Amt nicht vernünftig ausführen, weil du nämlich die Trennung nicht kriegst von, ja okay, aber was, ne, was, wenn ich jetzt das in meinem Amt mache, was passiert dann mit der Wahrnehmung von mir als Mensch in der Öffentlichkeit? Dann bist du ja nicht mehr frei in deiner Amtsgestaltung. Und wenn du dein Amt gut ausfüllst, kannst du eigentlich automatisch nicht gut in einer pseudosozialen Persönlichkeitsdarstellung funktionieren. Weil du ja Dinge tun musst, die im Zweifel auch nicht mit dir als Mensch zu tun haben, aber die deinem Amt entsprechen.
Ja, und man merkt es doch schon als Person, die nicht mal in der Politik drin ist oder so, sondern einfach nur versucht, normales Berufsleben und normales Privatleben zu haben. So, gehst du mit deinem Kegelclub saufen, ich übertreibe, oder mit den Jungs auf die Ballermann-Party und dann macht jemand Fotos von dir bei Facebook, musst du trotzdem am Montag ja wieder in dein Büro. Oder du musst dich für eine Stelle bewerben.
Mhm.
Oder du willst ins Ausland reisen. Nehmen wir beispielsweise die USA. Und was machen die, wenn du einreist? Die checken deine sämtlichen sozialen Medienbeiträge. Die dir aber gar nichts angehen.
Ja, klar.
Es geht dir einen feuchten Kehricht an, ob du auf einer Ballermann-Party warst oder nicht. Das ist deine private Angelegenheit. Das geht dir einen Scheißdreck an.
Wenn man sagt, Social Media ist eine Verlängerung des Privaten, was es aber dadurch dann automatisch ja nicht wird, weil es angeguckt wird, weißt du?
Genau. Wir haben Öffentlichkeit und Privatheit komplett gefickt.
Weißt du, ich muss gerade darüber nachdenken, dass das in der Frühzeit der Demokratisierung von Europa ja einer der Vorwürfe war, dass, wenn man sagt, die Würdenträger werden komplett wählbar und auch immer direkter wählbar, dann würde das ja zu einem Beliebtheitswettbewerb verkommen und es ging
nicht mehr um die Befähigung des Amtes. Deswegen haben wir das doch nicht gemacht.
Ja, ich weiß, ich wollte darauf hinaus, ja. Ja, aber sag ruhig, ja.
Nein, gar nicht. Nee, ich hab verstanden, dass du darauf hinaus wolltest, aber das gehört ja zu den 350 Jahre Lernen, um eine Gesellschaft herzustellen, um dann alles wieder zu verlernen.
No, weil wir sie eben nicht direkt wählen. Es ist ja
richtig, weil es dann nicht mehr um Sachthemen geht, sondern es zu einem Beliebtheitswettbewerb wird, der jemanden an die Spitze bringt, der kein fähiger Politiker mit guten Ideen ist, sondern einfach nur den Beliebtheitswettbewerb gewonnen hat in der Klasse.
Genau, das ist der Grund, warum wir so entpersonalisiert sind eigentlich in der Struktur. Dass es
und
kaum
so gedacht haben, genau.
Genau. Ja.
Wussten aber schon die Athener und Römer, ne?
Ja.
Dass der Konsulposten wichtiger sein muss als die Person, die den Konsulposten bekleidet innerhalb der Republik.
Ja, das ergibt sich ja automatisch, wenn man darüber nachdenkt, dass eine persönliche Beliebtheit anderen Gesetzen folgt und auf andere Dinge Wert legt als Funktion in deiner Position. Aber das ist eine Sache, die sich ja auch erschließt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Also
ich erinnere mich gerade an eine Diskussion mit einem sehr, wie sage ich das, mit einem eigentlich sehr lieben Kollegen, der aber in Berlin so in allen politischen Momenten, die man sich so vorstellen kann, die härtest linken Positionen eingenommen hat, die man sich so vorstellen kann, und zwar in allen aktuellen politischen Debatten im Prinzip. Mhm. Und dieser Mensch sagte zu mir, in dem Sinne, da wo er herkommt, höre ich dann als klar, das ist gerade, wird aktuell auch da debattiert in diesen Kreisen und so, sagte dann zu mir, ja, aber da sollte man doch vielleicht einfach mal out of the box denken und sagen, okay, braucht's denn immer nur einen, der anführt? Vielleicht geht das ja auch mit zweien.
Wir haben.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, revolutionär. Du meinst wie damals in Rom?
Ist noch keiner drauf gekommen.
Ja, dann hat er gesagt, ich soll mal positiv denken und nicht immer so negativ.
Hä?
Da habe ich mir gedacht, da habe ich zu ihm gesagt, du kannst doch nicht mit einer Idee um die Ecke kommen, die 2500 Jahre alt ist.
Und die dann out of the box nennen.
Und die dann out of the box nennen und mir erzählen, das hätten wir einfach noch keiner ausprobiert. Und wenn ich dir dann sage, das ist sehr früh ausprobiert worden.
Und hat eigene Probleme.
Und hat eigene Probleme. Die sind jetzt vielleicht anders zu bewerten als die anderen Probleme, aber es sind eigene Probleme. Und da könnte man jetzt auch stundenlang drüber reden, welche das sind.
Genau, man kann ja auch darüber debattieren, ob man sagt, wir wollen wieder so eine Lösung, aber wir haben andere Bedingungen, die wir daran knüpfen, wir wollen das gesetzlich anders verankern. Alles okay, aber du kannst doch nicht so tun, als wäre das neu.
Nee, natürlich nicht. Und wenn du zwei bist, kann das einfach zu Pattsituationen führen.
Genau, deswegen ist zwei halt auch scheiße.
Zwei ist halt ein Problem. So. Erfahrungsgemäß ist zwei ein Problem.
Genau, also eine ungerade Zahl ist zwangsläufig nötig. Und idealerweise musst du es auf einen Fuß eines repräsentativen Gremiums stellen. Wir nennen es Regierung zum Beispiel oder Bundestag.
Richtig, und haben uns dem Chef der Regierung im Prinzip überhaupt keine Macht gegeben, sondern
genau.
Dem Leiter der Kanzlei haben wir die Macht gegeben.
Wenn nicht irgendwelche Journalien jeder Äußerung des Bundeskanzlers irgendwie Gewicht beimessen würden, wäre das relativ Wurst, was er so den ganzen Tag von sich her gibt.
Der hat nämlich gar nicht so viel Macht. Der ist einfach nur der Regierungschef. Der ist nicht mal der Chef dieses Landes. Der ist bloß
der Regierungschef.
Der Kanzler der Regierung.
Ja. Verwaltung. Aber ja.
Der ist ein Verwaltungsbeamter.
Das ist genauso, wenn beim Bürgermeisterwahlkampf dann immer steht, was wollen Sie denn ändern, wenn Sie in der Position sind?
Und
dann,
nichts, ich bin Verwaltungsbeamter.
Genau, ich bin der Chef der Stadtverwaltung und habe zwei Stimmen im Rat. Mehr habe ich nicht. Das bin ich. Ich kann nichts ändern, ich kann auch nichts bewirken.
Und ich gehe auch zum 108. Geburtstag von Frau Luise Neubauer.
Ja, nee, die das heißt war nicht so. Nee, aber das war lustig, das war
Frau
lustig.
Luise Müller heißt ja.
Das war lustig, weil einer von den Bürgermeisterkandidaten hier in Düsseldorf hat das auch geschrieben auf die Frage. als dann die Frage kam, was wollen Sie denn mit der Verkehrspolitik machen, hat er gesagt, naja, das macht der Verkehrsausschuss. Da kann ich beratend zur Seite stehen und auch bei den Sitzungen dabei sein, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde ich darüber abstimmen.
Nee.
Das war schön. Das war einer, der auch selber aus der Stadtverwaltung kam und der tatsächlich, der wollte Bürgermeister werden, weil er wusste, was falsch läuft und dann hat auch ganz konkret vorgeschlagen, was er machen würde, damit es besser läuft. Und ich dachte mir so, ach wie schön, du wirst nicht gewählt, aber du bist der Erste, der das realistisch betrachtet.
Ja, der nicht sagt, ab übermorgen blühende Landschaften.
Ja, genau. Das war wirklich jemand, wo ich dachte, Mensch, wenn wirklich in einer funktionierenden Demokratie würde der gewählt.
Ja, das Absurde ist ja auch immer ein bisschen, dass das ist immer nur eine Verarsche, die ins Inland geht, ne? Weil im Ausland, ne, wenn du dann so, gibt's so Dokumentationen auf Arte natürlich, ne, über Hollande zum Beispiel, also, ne, und auch so ein paar Interviews mit Macron irgendwie. Und die Franzosen sagen dann immer, ja, und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das so und so machen und so und so. Und dann stand dann Frau Merkel vor mir und sagte, François, das kannst du bei dir in Frankreich so machen, aber ich bin nur Kanzlerin. Also ob das die Bundesländer dann so machen oder nicht,
kann ich ja nichts für tun, ja.
Ja, aber Angela, wir müssen doch, ja, aber François, das kannst du in Frankreich so machen, aber...
Ich nicht.
Also ich kann denen jetzt Geld zur Verfügung stellen, ne, aber ob die das dann abrufen, ne?
Hm. Weißt du was, mir ist gerade ein Gedanke...
Im Inland aber immer so tun, als könnte man die Schulen wieder renovieren, weißt du?
Mir ist gerade so ein Gedanke gekommen... Den würde ich ja mit dir teilen, mal gucken, ob du das auch so siehst. Bei dem Thema, was wir gerade besprechen, dieser Sache von, jetzt vermischen wir die persönliche Identität der Person mit ihrem Amt und so, und auch bei Journalisten, ne, wir die Aufgabe des Journalisten und die Position als Journalist verknüpfen wir mit der Privatperson. Im Verhältnis zum Zeitgeist habe ich das Gefühl, dass die beiden Sachen sich fundamental widersprechen, weil wenn du als Mitglied in Social Media und als private Person, die gemocht werden und die gute Werte haben will, funktionieren willst, musst du den Zeitgeist folgen, wie soweit es geht und das reiten. Und als Person, die ein öffentliches Amt bekleidet und auch als Journalist, musst du eigentlich in dem Moment, wo etwas Zeitgeist wirst, sofort dagegen gehen, weil das ja regulierend wirkt. Das heißt, es widerspricht sich auf der Ebene eigentlich komplett. Natürlich. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Okay, ja, das war nämlich so ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, dass das Verhältnis zum Zeitgeist, das gar nicht gehen kann, dass die beiden Sachen verbunden werden. Weil du musst den Zeitgeist regulieren aus einer Position eines Amtes heraus. Weil der ja sonst irgendwelche Blüten schlägt, die viel zu weit gehen.
Deswegen führt es ja in die Autokratie. Also das ist dann, damit morpht es ja zusammen. Also erstmal schaffst du den Personenkult, den alle händeringend verlangen, und zweitens hast du dann die Autorität, die beschissenen Auswirkungen danach zu unterdrücken.
Ja, ja, und du realisierst ja auch irgendwann, wenn ich weiterhin Politik machen will, bin ich ja quasi gezwungen, das darüber zu machen, dass ich den Zeitgeist präge, dass ich quasi sage, wo geht's jetzt hier hin, also wo geht die Ideenwelt meiner Gesellschaft hin? Ich muss das bestimmen, damit ist es automatisch autoritär. Ich kann nicht auf den Zeitgeist in irgendeiner Form reagieren, weil ich bin ja darauf angewiesen, dass der mir entspricht und meiner Haltung.
Ja, genau. Und da besteht ja auch die Chance bei The Donald, dass das genau da schief geht, wie man gerade sieht.
Ja, jetzt hat er so viele Sachen aufgebaut, und wenn er denen jetzt nicht entspricht, fällt es halt zusammen.
Du kannst halt auch nur wenn du eine reine Zeitgeistfigur bist, lässt der Schwung irgendwann nach.
Ja, und irgendwann geht der Zeitgeist halt weg von dir, ne?
Genau, und dann stehst du einfach da und dann morpht der Zeitgeist woanders hin. Und plötzlich wird es sehr trocken da, wo du stehst. Und wenn du noch nicht, bis dahin noch nicht genug Macht gesammelt hast, man kann das dann mit anderen Diktatoren sehen, die so da an die Macht gekommen sind, Gaddafi zum Beispiel oder so, ne? Hm. der auch, da ist er so im Sinne der arabischen Revolution und der Baath-Partei und Nasser und dem Aufkommen von aus den Kolonialstrukturen lösend erste, ne, wir sind Araber Staaten da aufkommen und Gaddafi ja auch dunkler ist als die Herrscher, die bisher da geherrscht haben und sich als Beduine, wie man heute sagen würde, definiert und deswegen auch immer im Zelt lebt und sich mit den einfachen Leuten und dann kommt er an die Macht und dann dreht er durch.
Mhm.
Ne?
Ich weiß
also,
noch, ich weiß
der
noch,
ist dass in, der ist, Gaddafi ist im Zeitgeist. Wenn du den siehst, das ist absurd. Das ist wichtig, dass man sich das anguckt, um zu lernen. Wenn du den anguckst, Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre, der hat Swag. Der hat was von Barack Obama. Der ist sexy, der sieht gut aus, der hat die Klamotten an, der schwimmt auf dem Zeitgeist.
Ja.
Und dann ist der irgendwann weg, der Zeitgeist. Du bist immer noch da, aber der Zeitgeist hat mit dir nichts mehr zu tun. Und dann bist du entweder weg vom Fenster mit Blick auf den See oder du hast inzwischen deine Macht so sehr gesichert, dass der Zeitgeist zwar woanders hin kann, aber die Macht nicht mehr.
Ja.
Dafür ist Donald Trump, glaube ich, persönlich nach wie vor, vielleicht kann er mich ja eines Besseren belehren, zu doof.
Ja, sowieso, aber das merkst du ja schon daran, dass die gar nicht an der Mediengleichschaltung gearbeitet haben.
Ja doch, tun sie ja, versuchen sie ja, aber,
ja, aber es viel ist zu langsam. Viel zu langsam. Das muss ja viel schneller gehen. Wenn du wirklich realisierst, wie wandelbar der Zeitgeist ist, musst du das in den ersten paar Jahren machen.
Machen sie viel zu langsam.
Ja, weil
meiner Meinung nach. Vielleicht belehrt er mich eines Besseren. Meiner Meinung nach sind sie zu langsam. Ja, jetzt macht er jetzt CNN, kümmert er sich ja gerade drum.
Ja, aber es ist doch jetzt schon zu langsam und zu spät. Es kann doch nicht sein, dass jetzt immer noch diese ganzen Talkshows on air sind, die ganze Zeit offene Kritik in den Äther blasen können.
Ja, genau. Das geht eigentlich gar nicht.
Das ist aus einem autoritären Playbook heraus echt, das kannst du doch nicht durchgehen lassen.
Ja, eben, genau. Sag ich ja.
Und das ist ja der Witz, wo dann immer wieder Leute kommen mit, ja, siehste, dann haben doch die sozialen Medien und das Online-Ding was Gutes, weil das ist so ein liberaler Raum, den kriegen die nicht gesilenced.
Ich glaube, die haben tatsächlich überhaupt gar nichts Gutes.
Ja, das ist auch das, was ich dann immer versuche zu sagen, ist aber, welche Auswirkungen hat denn dieser liberale Raum und in welche Mehrheitsgesellschaft hinein hat die denn eine Auswirkung? Zeig mir die doch mal. Und dann zeigen die mir Posts und dann sage ich, siehste, von dem Post habe ich noch nie was gehört. Weil der nur deine Bubble erreicht hat. Und das realisierst du gerade gar nicht.
Ja.
Du glaubst, das ist hier, ist, ich habe das gelesen, dann haben das viele gelesen. Und ja, das sind viele, aber das sind nicht viele im Sinne einer Mehrheitsgesellschaft. Das sind dann vielleicht 1 Million Menschen. Das ist aber nicht interessant von der Menge her.
Nee, leider nicht.
Wir können anfangen, wenn die Hälfte von Deutschland das gesehen hat, dass das für Deutschland mehrheitsgesellschaftlich ist. Oder davon gehört hat.
Ja. Also bei jetzt dann, was weiß ich, so 70 Millionen Teilnehmern oder was, müsste man schon bei 15 Millionen sagen. Jetzt erreichen wir Fernsehqualität.
Ja, genau. 14, 15 ist so traditionelle Fernsehqualität, ja.
Deutsches Nationalspiel. Ja. 21 Millionen Zuschauer oder so, ja.
Und das ist, ja. Ich glaube, wir haben auch viel zu lange zugelassen, dass in der Debatte die Mehrheitsgesellschaft als was Negatives dargestellt werden konnte.
Ja, das ist die Behauptung aus unserer linken Bubble, die,
genau,
das wo wir die ganze Zeit gesagt haben, ja, die wird jetzt ein Rollback geben und jetzt kann die andere Seite halt ihre Semmeln damit verkaufen, dass sie sagen, sie wollen die Mehrheitsgesellschaft unterdrücken. Aber das stand ja schon oben drüber, dass das genau so passieren wird.
Ja, aber das Ding ist, es gab ja schon genug Leute wie uns, die auch, als das losging in unserer linken Bubble, dass man die Mehrheitsgesellschaft als was Negatives dargestellt hat, gesagt haben, Moment, darauf fußt überhaupt linke Politik. Dass die gesagt haben, ja, aber das ist ja ein veraltetes Menschenbild. Wir müssen ja daran glauben, dass der Einzelne was Gutes will, und das ist überhaupt die Grundlage von linker Politik, kam ja dann auf, ne? Und daraus wurde dann ja auch der Gedanke, dass das liberale Internet eigentlich das Ideale ist, um linke Politik zu verwirklichen, weil da ja alle Leute ihre Bedürfnisse teilen können. Und Und ich glaube, wir hätten viel aggressiver sein müssen in der Forderung davon, dass die Leute mal wieder verstehen, dass das nicht so ist, dass unterrepräsentierte Gruppen nur vorkommen, jetzt? Wenn es eine Meldschaft
gibt. Wir?
Ja.
Wir haben ununterbrochen dagegen andebattiert.
Und du glaubst, wir waren wirklich so wenige?
Natürlich waren wir so wenige. Ah. Weil auch da schwang der Zeitgeist. Da haben wir doch auch drüber geredet. Da sind Leute, die auf Chefpositionen saßen, in Führungspositionen, gerade im Kultur- und Bildungsbereich, plötzlich in einer Art politisch bewegt gewesen in ihrem Antirassismus- und Feminismuskampf. Man kannte die schon 20, 25 Jahre vorher, die Leute. Die waren alle nie politisch gewesen, ja, sondern immer links. Karrieristen.
Ja, die waren auch nicht links,
weil ich als Leute,
Karrierist kannst du ja nicht links sein. Also.
Seit 25 Jahren kannte, die von Anfang an, seit ich sie kenne, immer Karrieristen waren, die plötzlich pro-feministischen Antirassismuskampf betrieben haben in ihrem Kulturbereich. Und damit noch mehr Karriere gemacht haben. Oder im Bildungsbereich. Und damit noch mehr Karriere gemacht haben. Ich habe daneben gestanden und zugeguckt. Deswegen habe ich auch in unserem Podcast immer gesagt, eine Faschistisierung der Bewegung. Da hängen Leute ihre Fähnchen in den Wind, die völlig unpolitisch waren, immer, ihr ganzes Leben lang. Einfach, weil das der Zeitgeistwind ist, in dem ich meine Fahne reinhängen muss, um Karriere zu machen.
Mhm.
Ja. Da haben wir ununterbrochen drüber geredet in den Jahren dieses Podcasts.
Ich meinte jetzt, als es losging.
Was meinst du mit, als das losging?
Naja, das ging ja deutlich früher los, als jetzt wir den Podcast gemacht haben. Also das Verneinen der Mehrheitsgesellschaft ging für mich schon in der Mitte der 2010er Jahre los.
So. Also da reden wir dann, das kommt ja hier später an, als es in den USA durchschlägt. In den USA geht das so richtig, diese Political Correctness war ja schon in den 90ern da und so. Die kam aber eigentlich ursprünglich von rechts, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann geht das in den USA, geht das so Anfang der 2000er los mit den Übersetzungen von Foucault und Derrida und den Studien.
Ja, genau, das meine ich doch. Und dann kommt das im Westen der
USA. An. Ja, aber ja. Zwei späten, also 2015, 2016.
Ja, 15 rum, ja. Das ist auch mein,
also so vor 10 Jahren oder sowas. Ja. Das ist ja auch nicht lange. Also.
Naja, aber schon länger als unser kleiner Podcast jetzt. Das meinte ich nur.
Ja, aber dass es diese Gewalt gekriegt hat, da, also die und auch diese Vehemenz, das entsteht schon um Corona rum. Gefühlt für mich. Also, dass plötzlich in jeder Debatte die Hamburger Variante von Foucault und Derrida vorkommt, das ist für mich so gefühlt seit 2021.
Nee, das stimmt. Aber was ich meine, ist diese Idee, dass die Macht der freien Meinungsäußerung und Gestaltung im freien Internet, die so mit dem arabischen Frühling behauptet wurde, und daraus dieser Gedanke, dass wir die Mehrheitsgesellschaft ersetzen durch eine liberale Veräußerung der Einzelpersonen in anarchischen Strukturen wie Social Media. Weißt du? Das als Keimzelle von dem, was denn jetzt sich in diesem Kulturkampf dann gemündet hat.
Möglich, ja.
Und dass damals dieser Widerspruch war mir damals schon sehr offensichtlich und ich habe auch ein bisschen müßig gegen Leute argumentieren müssen, die gesagt haben, siehst du, der arabische Frühling zeigt, dass Social Media eine Wirkmacht hat. Und
echt? Hast du damals darüber diskutiert? Ich kann mich genau erinnern, was ich getan habe, während der arabische Frühling ging.
Und zwar?
Ich habe gedreht in der Türkei. Ich habe einen österreichisch-türkischen Fernsehfilm gedreht in der Türkei. Und ich war da mit einem alten, wir hatten einen alten israelischen Set-Designer. Wirklich, ich hatte eine sehr schöne Zeit mit ihm. Es war ein sehr, sehr lieber Mensch. Der mir da, wir haben wirklich auch viel gedreht in der türkischen Pampa, der mir auch da mit mit seinem Wissen irgendwie das Leben leichter gemacht hat. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander und als dieser arabische Frühling ging los. So, und wir saßen mitten in der Türkei und es gab diese riesen Proteste in Kairo und es drohte die ägyptische Regierung gestürzt zu werden und die Studenten waren auf der Straße und so. Und ich habe zu ihm gesagt, was hältst du davon? Und er hat gesagt, das wird nichts. Und ich dachte mir auch in meinem linken Bewusstsein, jetzt muss er das natürlich alles abziehen. Jetzt hast du einen Israeli vor dir, ne? Jetzt kommt möglicherweise auch so scheiß Israeli, jetzt wirklich was rassistisch, anti-arabisches und so.
Ja.
Und dachte mir schon so, okay, alles klar, kriege ich jetzt keine für mich valide Meinung raus.
Ja.
Und dann sagte er, Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Leute lesen können. Und dann hat er gesagt, die Leute, die da jetzt protestieren in Alexandria und in Kairo, das sind Studenten. Die können alle lesen. Wenn du rausfährst aus Alexandria und Kairo in den Großteil der ägyptischen Landes außerhalb der beiden Großstädte, können die Leute nicht lesen. Schon 30 Kilometer raus können die nicht mehr lesen. Die lesen den Koran, die kennen den Koran und die hören dem Imam zu. Das, was die wählen werden, ist den Islam.
Mhm.
Und genau das ist passiert. Schon damals ist dieser arabische Frühling, hat nichts anderes bewiesen, als dass die sozialen Medien und das Internet Bubblen schafft.
Die glauben, sie werden
die richtig. Ja. Die innerhalb der digitalen Welt die Wahnvorstellungen generieren, man sei eine Mehrheit.
Ja.
Weswegen Ägypten, nachdem sie dann die Wahlen erzwungen hatten, die Muslimbruderschaft gewählt hat.
Hm.
Mit großer Mehrheit.
Ja, ja, und dann alle sagen, dass es danach noch schlimmer werden würde. Hatte sich keiner träumen lassen.
Ja, genau.
Ja, das ist definitiv eine Erkenntnis. Aber das ist das, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, kommt an den Punkt ran, den ich meine. Ich glaube, du hast recht, dass die geglaubt haben, sie würden die Mehrheitsgesellschaft abbilden.
Sonst wählst du danach keine Demokratie. Verstehst du?
Nee, aber
wenn du sagst, genau, ich bin im Sinne von Lenin, ich weiß, ich bin die verschissene Avantgarde, der Rest der russischen Bauern hat von Marx überhaupt noch nie was gehört, konnten die auch nicht, die können alle nicht lesen. Also definiere ich mich jetzt als Avantgarde und sag, ich kann hier gar keine demokratische Wahl machen, weil ihr seid ja alle noch unaufgeklärt.
Mhm.
Dann gehst du dahin, übernimmst Kairo und Alexandria, nimmst du das ägyptische Militär und sagst, und jetzt
bauen wir das anders auf. Ja.
Bin ich hier die Avantgarde der Revolution?
Ja.
Genau. Schwierig zu rechtfertigen, frag Lenin.
Mhm.
Vor allem, weil da hast du ja dann auch viele Leute, die musst du dann wegmachen, frag Trotzki. und in der Gesellschaft, in der wir sind, hätte das jetzt dann auch in Ägypten dazu geführt, das hat ja schon dann mit den Muslimbrüdern dazu geführt, dass der Westen oder die Amerikaner im Speziellen sich das da sehr tolerant im Gegensatz zu Wladimir tolerant angeguckt haben und ja auch bei Gaddafi geholfen haben und so. dass wenn du jetzt gesagt hättest, ja, jetzt machen wir hier aus der Nummer mal eine autokratische Nummer, weil der Rest von Ägypten ist noch nicht so weit, hätte der Westen das auch gar nicht gut gefunden.
Hm.
So, richtig. Und damit hatte der israelische Set-Designer absolut recht mit dem, was er gesagt hat. So. Das ist aber auch eine Erfahrung gewesen, die hatte er halt schon aus dem Gazastreifen gehabt, ne? Als die freien Wahlen von Bush durchgesetzt wurden, haben die Hamas gewählt.
Ja.
Die Hamas war deswegen an der Macht, weil die gewählt hatten.
Nee, klar.
Was nah an der Absurditätsgrenze waren, weil da waren wir ja wirklich auf dem, also in dem Versuch, diese Zwei-Staaten-Lösung ins Ziel zu bringen und die autonomen Regionen hatten wählen dürfen und erst mal freie Wahlen in Gaza. Und wir hätten die jetzt eine von den Parteien gewählt, die für die Zwei-Staaten-Lösung gewesen wäre, dann hätte man den Gazastreifen und dann wäre es vielleicht, man weiß es nicht, aber es wäre weiter in die Richtung. Und die haben aber die gewählt, die gar keine Zwei-Staaten-Lösung wollen, nämlich die Hamas.
Ja.
Genau. Das ist so mit, das ist das, was Demokratie, und das weiß man auch in Deutschland, Demokratie kann man nicht einfach so. Demokratie muss lernen, und wie man gerade in Deutschland sieht, kann man sie auch wieder verlernen.
Ich glaube, das war mein Fehler damals bei den Diskussionen, die ich geführt habe. Dass ich denen zugetraut habe zu sehen, dass sie nicht die Mehrheit vertreten und nicht gesehen habe, dass die glauben, ihre Partikulargruppe wäre, die würde die Mehrheit vertreten.
Aber es ist doch das, was die digitale Welt einem suggeriert. Ne?
Da haben wir auch schon oft drüber geredet, jetzt im Podcast, auch über die ganze Verbabbelungsmechanik. Aber ich glaube, ich habe das damals nicht gesehen. Dass ich Anfang der 2010er Jahre habe ich noch gedacht, okay, denen müsste doch klar sein, dass das nur ihre Bubble ist, ihre kleine Studentenbubble. Und dass das, was sich da als Gruppe von Individuen formt, zu etwas, dass das ja nur eine kleine Gruppe ist, weil die größte Teil von dem Land ist ja gar nicht im Internet aktiv.
Ja, sehr richtig.
Ja, vielleicht habe ich das damals wirklich gedacht, dass die das schon verstehen müssen. Ich glaube, nähern uns am Ende des Podcasts. Und es ist auch ein Ende von unserem Hui-Jahr, weil das ist ja der letzte Podcast von 25, der kommt jetzt direkt vor Weihnachten raus.
Krass, ja, dann können wir nur hoffen, dass bis dieser Podcast rauskommt, jetzt geostrategisch nicht noch irgendwas Weltbewegendes passiert und wir jetzt was, also die Besetzung Venezuelas, der Fall der Ukraine.
Was alle, ja, als ob da was passieren könnte. Ja, genau, weil wir diesmal ein bisschen früher aufzeichnen und eine Woche zwischen jetzt und Veröffentlichung ist.
Genau.
Kann einiges passiert sein, was wir jetzt nicht besprochen haben.
Das wäre ja mein Vorschlag gewesen, da sind wir jetzt leider nicht mehr zu gekommen. Ich hätte dann gerne einfach mit dir ein Gespräch geführt, als hätte Donald Trump Venezuela eingenommen.
Und für den Fall, dass wir das passen.
Und die Ukraine wäre zur Kapitulation gezwungen worden. Und für eine demilitarisierte Zone alles an Ressourcen, die da zur Verfügung stehen, werden direkt an die USA geliefert.
Ja, das können wir ein andermal machen, wenn es dann passiert ist. Aber nee, das wäre lustig, weil so Gedankenexperimente können wir auch mal im Podcast machen. Finde ich eine schöne Idee. Und mal gucken, ja, genau, wie man dann argumentiert.
Einfach so tun, als wäre das passiert.
Das ist auch so lustig, ne? Wie die nicht mal so tun, als würden die das nicht wegen Öl machen mit Venezuela. Jetzt haben sie diesen Tanker gekriegt.
Das hilft total.
Dann haben sie Trump gesagt, was passiert denn mit dem?
Ja, wer hat gefragt, genau. was passiert mit dem Öl? I guess we take it.
Ja, genau. nicht mal schlau genug, um irgendwas auch nur in der Behauptung zu verschleiern. Ah, toll.
Ist toll, oder?
Auch lustig hast du mitbekommen, dass sich die Trump-Berater mehrfach versprochen haben. Weil die nutzen ja das identische Playbook zu Irak. Und schon zwei verschiedene Berater haben schon aus Versehen gesagt, I think President Bush is, President Trump.
Echt jetzt?
Ja.
Wieso das denn?
Weil die tatsächlich einfach die alten Reden abgeschrieben haben und einfach nur umformuliert.
Warum haben die, hä?
Weil die so faul sind wie alle in ihrer Generation und einfach sagen, wir begründen den Krieg auf dieselbe Art und Weise, wie Bush damals den Irakkrieg begründet hat. Die Daily Show hat da so einige Sachen. Hä?
Den zweiten oder was?
Ja, ja. Den nach
2003 oder was?
Ja. Und die Daily Show hat tatsächlich so Sachen aus 2004, glaube ich, zusammengeschnitten mit heutigen Sachen. und dann auch noch einen der alten Korrespondenten von vor 20 Jahren wieder in die Sendung geholt, um einfach aufzuzeigen, wie sehr die auf einer sehr peinlichen Art und Weise dasselbe tun, um den Krieg zu begründen. Weil tatsächlich kommt, muss man mal gucken, in ganz vielen Nachrichtenbeiträgen, so auf Fox News und so, kommt dann so, das Fentanyl, was die Venezuelaner in den USA führen, sind doch Weapons of Mass Destruction.
Dich dein Ernst?
Doch, die sind so dumm, dass die wirklich versuchen, einfach das, damit sie das wiederverwenden können.
Ja, wir haben jetzt so sehr binnenmäßige Debatten geführt, was vielleicht jetzt auch gar nicht so schlimm ist. Ich muss das noch kurz machen, aber wenn wir dann zu lang werden. Ich wollte eigentlich drüber reden, wo wir auch schon mal außerhalb des Podcasts drüber gesprochen haben, dieses Gefühl der Leute, dass diese Scheiße, die da draußen passiert, diesen Wahnsinn einfach nicht mehr auszuhalten.
Mhm.
Und sich auch jeden Tag zu denken, es sind doch alle wahnsinnig. Das ist völlig verrückt, was da draußen passiert. Das hat sich von jeder Rationalität irgendwie verabschiedet.
Es hat auch jedes Maß verloren.
Und das ist ja richtig, das stimmt ja. Das ist das, was da draußen passiert, hat wirklich auch jedes Maß an rationaler Handlung verloren. Das hat es aber auch schon vorher. Das ist die Brexit-Entscheidung war nah an der Wahnsinnsgrenze. Also
ja, absolut.
Ne, dieses und deswegen auch Platon, dieses Internet führt dazu, dass die Leute komplett irre Entscheidungen treffen. Und ich wollte noch sagen, und das sage ich dann auch zum Abschluss des Podcasts, kümmert euch nicht so viel darum, was draußen in der Welt abläuft. Das, was wichtig ist, ist, dass und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch die Weltprobleme. Das Wichtige ist, dass wir dieses Land unter Kontrolle halten. Das Wichtige ist der Kampf gegen die AfD und den Faschismus und den Neoliberalismus in diesem Land. Das Wichtige ist der Kampf gegen die Manager und Profiteure der letzten 30 Jahre, die uns mit ihren Entscheidungen in die Scheiße gebracht haben, in der wir jetzt stecken. Weil sie nie strategisch, sondern immer nur taktisch gedacht haben und die jetzt hier dastehen, und jetzt den Leuten erzählen, ja, dann müsst ihr jetzt leider arm werden, weil euch jetzt auch noch Geld zu geben, das ist leider nicht finanzierbar, weil sonst haben wir ja keins mehr. Ja, also das ist der Kampf, auf den man sich konzentrieren muss, weil das ist das, was man noch beeinflussen kann. Dass dieses Land nicht wieder den Faschismus anheimfällt und dass wir dafür sorgen, dass die neoliberalen Wichser, die dieses Land in die Position gebracht haben, in dem wir jetzt gerade sind, nicht die sind, die dafür sorgen, dass der Rest des Landes verarmt bei dem, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt und sie mit ihren Millionen das Land verlassen können.
Ja, nee, absolut.
Und das sind die Kämpfe, die wir jetzt zu kämpfen haben. Deswegen vergesst das, was ihr da draußen nicht beeinflussen könnt und hört auf, Angst vor etwas zu haben, was außerhalb eurer Handlungsfähigkeit liegt und konzentriert euch auf das, wo ihr was tun könnt.
Ja. Nee, weil wir können ja was tun. Noch hängt es von Wahlen ab, ob die AfD an die Macht kommt. Noch hängt es davon ab, wie man die Repräsentanten innerhalb der CDU beeinflussen kann, dass sie doch in irgendeiner, dass zumindest eine Gruppe in der CDU noch Rückgrat hat und nicht mit den Faschisten zusammen agiert. Noch hängt es davon ab, dass wir tatsächlich aktiv auf die Enteignung der Milliardäre hinarbeiten. Alles Sachen, die man noch politisch tun kann.
Das Geile ist, dass diese Klasse der Chefs und Vorstandschefs in diesem Land, die haben eigentlich jede Legitimität verloren. Jede. So. Die haben versagt. Die sind schuld daran, dass dieses Land in der Position ist, in der es ist. Dass die Bahn nicht mehr fährt, dass die Flughäfen nicht fertig werden, dass VW im Arsch ist und BMW im Arsch ist. Es ist deren Schuld. deren Schuld allein. Nie keiner ihrer Arbeiter ist für die Scheiße verantwortlich, in der dieses Land steckt. Und jetzt sitzen die Wichser in der Welt, in der Bildzeitung, mit dem Wirtschaftsteil der FAZ im Rücken da und erzählen den Leuten, jetzt müsst ihr arm werden, weil wir Scheiße gebaut haben. Und dafür zu sorgen, dass die Leute den Quatsch nicht fressen.
Ja. Das ist eine zentrale Kampf Aufgabe. Genug. Ja, ja. Nee, absolut. Es ist, beim Bauen habe ich das letztens auch nochmal, da gab es so einen wunderschönen Bericht darüber, wie verrückt es ist, in Deutschland irgendwas bauen zu wollen. Und dann wurde halt alles Mögliche aufgezeichnet, was dann alles an Genehmigungsbehörden irgendwie da dranhängen und was alles besprochen werden muss. Und dann dachte ich so, ja klar, die Verwaltungshölle. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und habe gesehen, als öffentliche Bauvorhaben immer noch durch öffentliche Behörden abgewickelt wurden, das war ein Zehntel vom Verwaltungsaufwand. Der ist erst so groß geworden, als wir gesagt haben, wir stellen Ausschreibungsverfahren und machen das über private Bauträger. Mhm. Weil man die anders regulieren muss.
Ja klar, weil du anders auf die aufpassen musst.
Genau. Und das muss man Leuten auch mal wieder erklären. Das ist viel schlimmer geworden mit dem Verwaltungsaufwand, weil es plötzlich private Bauträger sind. Eine weitere Sache, wo die Privatisierung uns das verkackt hat.
Wir sind überrascht.
Ja, war mir nur so, weil es immer so ein Beispiel ist, öffentliche Bauvorhaben ist immer so ein Beispiel, wo alle sagen, ja, da ist der Verwaltungsstaat das Problem.
Ja,
genau. Ist er? Ja. Aber der Grund, warum er so ein großes Problem ist, das man natürlich auch reduzieren kann, absolut, da kann man wirklich am meisten noch irgendwie rationalisieren, aber ist unter anderem auch, dass wir jetzt private Bauträger haben, wo wir Ausschreibungsverfahren für machen. Bei allem. Früher hatten wir es ja auch schon bei vielen Bauvorhaben, aber jetzt haben wir es ja eigentlich fast überall. Ja, aber das ist ja, wenn man weiß, dass da der Feind sitzt, kann man ja ran.
Ja, man muss keine Angst haben vor dem, was Wladimir Putin tut oder Donald Trump.
Weil da können wir eh nichts machen.
Wenn die Europa zusammenbleibt und wir nicht die Faschisten wählen, werden wir gewinnen.
Hm?
Wenn wir die Faschisten wählen, in Frankreich, in Deutschland und in England, dann kann das sein, dass es dann richtig düster wird.
Deswegen gucken ja auch so viele Leute.
Also ich meine jetzt nicht nur innenpolitisch und mit dem, was dann tatsächlich an Unmenschlichkeiten auf uns zukommt, faktisch, sondern dann meine ich auch geostrategisch, weil in der Konstellation haben wir dann im Gegensatz zu dem Farage England, der ein Freund von Wladimir Putin und Donald Trump ist, und dem Le Pen Frankreich, die eine Freundin von Wladimir Putin ist, keine Atomwaffen.
Hm. Absolut.
Und wenn wir gar keine Freunde mehr haben, die Atomwaffen haben, und wir sind das einzige Land ohne Atomwaffen in einer Welt der neuen Realitäten, dann kann das verflucht dünn werden für uns.
Ach, dass die Leute, die den Faschismus pushen, überhaupt keine Ahnung haben, was auf sie zukommt, finde ich, ist offensichtlich. Die haben keine Ahnung, wie sie das dann regeln wollen, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was dann passieren wird. Das haben ja auch beim Brexit alle waren zu doof, um zu kapieren, was passiert, wenn man aus der EU austritt.
Naja, nicht alle, haben ja deutlich einige gesagt. Ne?
Also. Ja, klar, aber die dann dafür gesorgt haben, dass die Mehrheit dafür stimmt, war auf jeden Fall zu doof, um es zu verstehen.
Boris Johnson wollte schon auch ganz gerne den Baum brennen sehen, um an die Macht zu kommen. Dass das jetzt, glaube ich, nicht so schlau war, das wusste auch Boris Johnson. Der war ja ursprünglich auch ein Gegner, bevor er dann gemerkt hat, ach so, aber an die Macht komme ich leichter, wenn ich dafür bin.
Ach ja, Machtbestreben.
Ja, sehr erbärmliche Fatzken.
Ja.
So wie Luftpumpe Lindner.
Der ist bei dieser Kleinstpartei, ne?
Der ist ja jetzt tatsächlich, wie heißt es, Gebrauchtwagen. Verkäufer.
Ja, zu Recht. Das war er doch schon immer. Jetzt macht das nur auf öffentlich. Ne? Ich fand das immer lustig, dass dann immer gesagt wurde, ja, der war ja in der Wirtschaft und dann sagt, findet man so raus, der hat zwei Firmen pleite gemacht. Das ist seine Wirtschaftserfahrung.
Ey, wenn du, es ist auch kein Wunder, dass unsere Chefs alles degenerierte Vollidioten sind, weil wenn du einfach regelmäßig in regelmäßigen Abständen in deutschen Fernsehsendungen den Satz gesagt hast, ja, das kann der Markt einfach besser als der Staat, konntest du als Wirtschaftsfachmann in der deutschen Politik 30 Jahre lang Karriere machen.
Mhm.
Ja, dann müssen wir einfach deregulieren, weil das kann der Markt einfach besser als der Staat. Hätte gereicht, mehr hättest du gar nicht sagen müssen.
Da können haben, davon, die ja auch oft
da müssen wir von, da müssen wir von China lernen. Ja, das ist einfach das, dieses Unternehmenstum da in den USA, da können wir uns noch richtig was abgucken, dieses lahme Deutschland hier.
Mhm.
Zack, 30 Jahre lang, Maximalkarriere als Wirtschaftsfachmann der CDU. Frau Meyer-Merz, der hat das geschafft, mit den vier Sätzen deutscher Kanzler zu werden. Der hat auch nie mehr gesagt. Das kann man überprüfen. Man kann das überprüfen. Man guckt sich die Talkshow-Auftritte von Herrn Merz an. Was Substanzielleres zur Wirtschaftspolitik hat er nie gesagt. Noch nie.
Mhm. Das ist ja auch
immer traurig. Das hat gereicht in diesem Land. Und dann wunderst du dich, dass wir einen degenerierten Haufen von Vollidioten
als Chef haben. Das ist ja auch immer traurig, als die aufgehört haben, Wirtschaftsprofessoren einzuladen, weil die immer so komplizierte Dinge sagen.
Ja, die haben echte Sachen über
Wirtschaft. Und stattdessen irgendwelche Berater eingeladen haben aus Beratungsfirmen, die gerade mal ihr BWL-Studium mit Ach und Krach abgeschlossen haben.
Das war auch so leicht für Wirtschaftsjournalismus zu betreiben in diesem Land. Ja, über Jahrzehnte, easy peasy, Alter, immer dieselben vier Sätze aus dem Schachtel holen, alles unter der Prämisse betrachten, Subventionen, Staat, ja, ist nicht so gut, das sollte man ganz privatisieren. Ja, ist ja klar, dass die Deutsche Bahn nicht funktioniert, ne? Da ist ja auch, das ist ja ein Staatsunternehmen.
Ja, deswegen ist das super.
Lieber Freund, das ist eine AG. Aber das üben wir dann nochmal, du Wirtschaftsprofessor.
Ja. Ach ja. Ich glaube trotzdem, dass deine Aussage uns hilft, damit in eine weihnachtliche Stimmung zu kommen.
Hui!
Genau, dieses Weihnachten beginnt mit Hui! Ob wir 2026 weiterhin Hui sagen werden?
Ja, seien Sie gespannt. Warten genau. Sie auf die nächste Folge.
Vielleicht gibt es ein neues Geräusch für 2026, je nachdem, was noch passiert. Genau. Das ist ein sehr gutes Geräusch für 2026. Wenn wieder irgendjemand kompletten Dünnpfiff verbreitet und sagt, das wäre die Lösung. So sammeln wir unsere Gesellschaftsgeräusche.
So nämlich.
Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr.
Jawohl.
Und dann schauen wir mal, was über die Feiertage so passiert ist im nächsten Podcast.
Ganz genau. Gucken wir, wie viel von der Welt noch steht, wenn wir uns das nächste Mal sprechen.
Habt's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.